Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Durweg. Guten Abend. Literatur in Kriegszeiten. Die Ukraine hat auch in diesem Jahr einen Stand auf der Leipziger Buchmesse. Feminismus auf der Bühne. Ein Festival beleuchtet Frauenrechte in Osteuropa.
Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee.
Ja, 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 nee, 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 so uneindeutig äußerte sich Josef Beuys einst. Eindeutiger bezieht eine Ausstellung nun Position zum Verhältnis des Künstlers zum Nationalsozialismus. Zunächst aber zu, man muss es wohl so sagen, dem neuesten Wahnsinn aus dem Hause Trump. Nach den Bibliotheken, Universitäten, dem renommierten Kennedy Center, gelöschten Fotos auf den Plattformen des Militärs sind jetzt Museen ins Visier von Donald Trump geraten. Besonders die Arbeit des renommierten Smithsonian Institute missfällt ihm. Das Smithsonian versammelt zahlreiche Häuser unter seinem Dach, darunter das National Museum of African American History and Culture. Vor der Sendung habe ich mit Simon Wendt, Professor für Amerikanistik an der Universität Frankfurt, gesprochen und ihn gefragt. Einer von Trumps Vorwürfen lautet ja, die Ausstellung, die würden das unvergleichliche Erbe der amerikanischen Gründerväter in eine rassistische, sexistische Ecke rücken und somit ein falsches Geschichtsbild vermitteln. Welches hätte er denn gern?
Nun, Trumps Geschichtsbild ist letztendlich eines, das im 19. Jahrhundert sehr populär war, nämlich dass die Nation von weißen Männern geschaffen wurde und regiert wurde. Und er würde da praktisch gerne das Rad der Zeit wieder zurückdrehen.
Er hatte das ja mit per Dekret beschlossen, also dass es demnächst da keine Gelder mehr geben sollen, wenn die Ausstellungen, die gezeigt werden, nicht in seinem Sinne sind. Geht das überhaupt am Kongress vorbei?
Ja, eigentlich ist es ja der Kongress, der diese Gelder zur Verfügung steht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es hier auch einige Gerichtsentscheidungen geben wird, die dann entweder Trump Recht geben oder aber der Eigenständigkeit der Smithsonian Institution mehr Raum geben. Aber tatsächlich gibt es natürlich einige Dinge, die er tun kann. So gibt es zum Beispiel im Smithsonian Institution einen Vorstand, den Trump besetzen kann, ähnlich wie beim Kennedy Center. Und insofern kann er dadurch natürlich auch die Inhalte beeinflussen.
Die Museen, um die es geht, ich habe schon so ein bisschen angedeutet, die zeigen unter anderem indigene Kunst, beschäftigen sich mit Feminismus, Rassismus. Das alles scheint ihm nicht zu behagen. Will er gewisse Bevölkerungsgruppen aus dem Gedächtnis tilgen?
Ja, am Ende geht es hier um die Vision einer Nation und der Vorstellung eines amerikanischen Nationalismus, der sich um weiße Menschen dreht in erster Linie. Zwar dürfen nicht weiße Menschen dabei sein, aber wenn sie in irgendeiner Weise sich gegen die weiße Mehrheitsgesellschaft wenden und zum Beispiel diese kritisieren, das ist genau, was Trump verhindern möchte.
Steht er eigentlich mit dieser Meinung so alleine da? Also ist er der Einzige, der Ansicht ist, das Geschichtsbild sollte revidiert werden?
Nein, tatsächlich ist das natürlich eine Ansicht, die schon seit Jahrzehnten von konservativen Amerikanern und dabei speziell den Republikanern vertreten worden ist. Diese Debatten gibt es bereits seit den 1980er Jahren. Aber jetzt sehen wir tatsächlich ein weißes Haus, das hier wirklich durchgreifen möchte, und zwar in allen kulturellen Institutionen. Und das ist in einer gewissen Weise eine Gefahr für alle marginalisierten Gruppen, die ja behaupten, dass sie Teil der Geschichte waren und sind. Und es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt.
Wie sieht es mit dem Widerstand aus, was wir so mitkriegen? Regt der sich kaum wieder in den Reihen der Kultur? Haben da alle Angst?
Ja, tatsächlich. Was man jetzt sieht, ist eine Kultur der Angst, die kreiert wird. Denn Universitäten, Museen zittern alle, ob sie überhaupt noch ihre Gelder bekommen werden und ihre Arbeit fortsetzen zu können. Und insofern würde ich das tatsächlich vergleichen mit den 1950er Jahren, als der Antikommunismus sehr, sehr stark war und man sich nicht mal getraut hat, irgendeine Petition zu unterschreiben. Wir sind also in einer ähnlichen Situation, in der Widerstand je nachdem zum Jobverlust führen kann oder aber eben zum Ende der eigenen Arbeit.
Schon in seiner ersten Präsidentschaft hat Donald Trump ja gewütet, um das mal etwas unschön zu sagen, aber ein so flächendeckender Umbau der kulturellen Institutionen, der hat nicht stattgefunden. Wird dies überhaupt rückgängig zu machen sein, wenn er in 4 Jahren nicht mehr regieren sollte? Oder ist das langfristig angelegt und wird auch somit sich langfristig auf die amerikanische Gesellschaft auswirken?
Also sollte es keinen größeren Widerstand durch den Kongress geben, das hängt so ein bisschen von den Zwischenwahlen ab in 2 Jahren, dann kann hier tatsächlich sehr viel Schaden angerichtet werden, der über Jahrzehnte vielleicht tatsächlich die kulturelle Gesellschaft in Amerika beeinflussen wird. Es bleibt abzuwarten, wer in 4 Jahren Präsident wird, aber ich gehe davon aus, dass hier tatsächlich sehr viel Schaden angerichtet wird.
Herr Wendt, gibt es eigentlich noch irgendeine kulturelle Institution, die er aufs Korn ins Visier nehmen könnte, oder hat er jetzt bald alle durch?
Tatsächlich versucht Trump ja, die Wirtschaft, die Politik und die Kultur nach seinem Bild umzubauen. Und im Augenblick gibt es tatsächlich noch wenige unabhängige Organisationen, es sei denn solche, die wirklich komplett privat finanziert werden. Ich denke, die sind im Augenblick noch geschützt. Aber lässt sich bestimmt noch Dinge einfallen, um auch diese in die Spur zu bringen. Aber tatsächlich ist es etwas beängstigend, was gerade passiert.
Sagt Simon Wendt, Amerikanistikprofessor von der Universität Frankfurt, zu Donald Trumps Dekret gegen öffentliche Museen. An dem Feminismusfestival, das derzeit im Berliner Hebbel am Ufer stattfindet, würde Donald Trump vermutlich auch keinen Gefallen finden. Beschäftigt er sich doch mit den aktuell bedrohten Rechten von Frauen im osteuropäischen Raum, die inzwischen ja aber auch in einst so freiheitliebenden Vereinigten Staaten unter Beschuss stehen. Every Day lautet der Titel, und dann gibt's noch einen rechtssperrigen Untertitel: Feministische Kämpfe im postsozialistischen Europa. Was sich genau dahinter verbirgt, weiß Barbara Behrendt.
Eine Frau liegt leblos am Boden. Aus ihrem Rücken steigen Rauchschwaden auf. Eine symbolische Szene. Frauen ausgebrannt von jahrelangen feministischen Kämpfen. Es ist die polnische Theatermacherin Gosia Wdowik, die sich hier in ihrem Stück She Was a Friend of Someone Else wie tot über die Bühne schleifen lässt. Sie symbolisiert damit Aktivistinnen wie Agnieszka, von der der Abend hauptsächlich handelt. Agnieszka wollte in Polen eine Medienaktion starten, wie sie 1971 im deutschen Magazin Stern für Aufsehen gesorgt hat. Wir haben abgetrieben, sagten damals fast 400 Frauen öffentlich, darunter viele Promis, trotz Abtreibungsverbot. In Polen fand Agnieszka nach intensiver Suche kaum ein Dutzend Frauen, die dazu bereit gewesen wären. Ihre Erschöpfung wollte sie in der Theaterperformance eigentlich gestrichen sehen. Doch Gosia Wdowik war gerade diese Wahrheit wichtig.
Is there space for exhaustion in making change? Agnieszka wanted to be seen as a fighter.
Neben mancher etwas plakativ gereckter Frauenpower-Faust in den Inszenierungen des Festivals ist She Was a Friend of Someone Else der ehrlichste Abend und der deprimierendste im Hinblick auf die Wirklichkeit. Denn obwohl die Frauenproteste in Polen dazu beigetragen haben, die PiS-Regierung abzuwählen, ist Abtreibung nach wie vor verboten. Dabei war das Abtreibungsgesetz in den 50er Jahren hier mal so liberal, dass es zum sogenannten Abtreibungstourismus aus Schweden führte. Auch in der slowenisch-kroatischen Performance Girls von Jascha Czernikoy erfährt man, dass sich in den letzten 70 Jahren nicht alles zum Guten verändert hat für Frauen. 1974 war das Recht auf Abtreibung in die kroatische Verfassung integriert. Nach dem Zerfall Jugoslawiens wurde es gestrichen. Heute sind Abtreibungen zwar legal, jedoch tabuisiert. Vier junge Frauen betreten in Girls in weißen Trachtenkleidern die Bühne. Interviews werden eingespielt, die sie mit ihren Müttern und Großmüttern über den ersten Sex, über Verhütung und ungewollte Schwangerschaften geführt haben. Jedes Bühnenfleckchen wird zum Tatort mit Jahreszahlen und Beweismitteln abgesteckt. Ein Schal, ein Schuh, blutige Unterwäsche. Eindrücklich ist das in all seiner Einfachheit. In einer Zeit, in der Feminismus weltweit wieder enorm unter Druck steht, gewinnt das Feminismusfestival an Relevanz. Vor 2 Jahren wollte man hier von den südamerikanischen Frauenbewegungen lernen. Vergangenes Jahr verunglückte die Ausgabe zum Mittleren Osten wegen Boykottaktionen mehrerer KünstlerInnen leider ziemlich. Diesmal soll der westeuropäische Feminismus sich den osteuropäischen zum Vorbild nehmen. Denn, so die Festivalkuratorin Enne Quinones, während im Westen Probleme zuerst als individuell begriffen würden, schaue man in den ehemals sozialistischen Ländern schneller auf die Strukturen. Beispiel dafür die Trash-Opera Dirty Laundry von der moldawischen Theatermacherin Nicoleta Esinenko, bei der sozusagen die dreckige Wäsche Europas gewaschen wird. Der Burnout der polnischen Performerinnen steht hier noch aus. Stattdessen wüten drei MusikerInnen zu harten Techno-Beats und laden auf eine imaginäre Kreuzfahrt ein.
Welcome aboard the Utopia of the Sea. Welcome to your dream cruise adventure.
Die Traumreise entpuppt sich als Höllentrip. Denn mit der Kreuzfahrtmetapher wird hier das große Ganze verhandelt. Das Oben und Unten, die patriarchale Weltordnung, Raubtierkapitalismus, Kolonialismus, Rassismus. Bei aller Relevanz läuft das Feminismus-Festival allerdings ziemlich unterm Radar. Wenige Vorstellungen sind ausverkauft, man predigt zu den längst Bekehrten. Der sperrige Titel »Feministische Kämpfe im postsozialistischen Europa« und die wissenschaftliche Diskurssprache mögen zum Nischendasein beitragen. Doch hat man diese Hürden genommen, lässt sich von den aktivistischen Theaterfrauen aus Osteuropa tatsächlich vieles lernen.
Barbara Behrendt über das Feminismus-Festival Osteuropa am Berliner Hebel am Ufer, das morgen zu Ende geht. Derzeit noch bis Sonntag in vollem Gange ist die Leipziger Buchmesse. Die prekäre Weltlage, die Bedrohung durch Demokratiefeinde sind hier immer wieder Thema und natürlich auch der aktuelle Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der ist in den Hallen spürbar. Die Ukraine, die wehrt sich aber nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten. Alexander Moritz über Schreiben in Kriegs- und Krisenzeiten.
Fast 24 Stunden Zugfahrt hat Alla Paslavska hinter sich. Erschöpft steht die Germanistikprofessorin aus Lviv in einer der Leipziger Messehallen.
Es war für mich sehr wichtig, weil wir ein Buch präsentieren von Taras Schewtschenko, der Nationaldichter. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass die Leute das Buch lesen. Und über Schewtschenko kann man auch die Ukraine viel, viel besser verstehen. Warum also der Kampf also bis zum Ende? Weil es anders nicht geht.
Schreiben gegen den Krieg. Schreiben im Krieg. Darüber berichten zahlreiche Autorinnen und Autoren aus der Ukraine auf den Bühnen der Buchmesse. Von traumatischer russischer Gefangenschaft, von Folter, von der Angst vor Angriffen.
Wir sind alle im Krieg. Wir unterrichten, wir studieren, schreiben Bücher, übersetzen und das Leben geht weiter. Wir bereiten uns auf das Ende des Krieges.
Die Ukraine ist auch in diesem Jahr mit einem eigenen Stand vertreten, finanziert durch deutsche Kulturfördergelder. Zur Eröffnung am Donnerstag erinnerte die geschäftsführende Kulturstaatsministerin Claudia Roth an den ukrainischen Schriftsteller Serhii Shadan, der sich inzwischen als Soldat zur ukrainischen Armee gemeldet hat. Roth erinnerte auch daran, dass Russland gezielt auch Kultureinrichtungen angreift, Museen, Druckereien, Verlage.
Dieser Krieg ist ein Krieg gegen die Kultur. Er ist ein Krieg gegen die Identität. Und Putin will die Identität der Ukrainer und der Ukrainerinnen zerstören.
So wird jede Gattung ukrainischer Literatur zum Widerstand gegen den russischen Angriff. Dabei stehen in den Regalen des ukrainischen Messestands nicht nur Kriegsberichte, sondern auch Poesie und Kinderbücher. Katerina Litz-Rakul, Leiterin des Ukrainischen Instituts in Deutschland.
Wir sind ein europäisches Land, ein Teil der europäischen Familie und unsere Stimme muss erklingen.
Die ukrainische Stimme wird gehört. Deutlich größerer Andrang herrscht aber gegenüber dem ukrainischen Stand beim in heller skandinavischer Holzoptik gestalteten Auftritt Norwegens, dem diesjährigen Gastland der Buchmesse. Doch im Stimmgewirr der Lesungen und Diskussionen wird Leipzig auch in diesem Jahr seinem Ruf gerecht, das Fenster nach Osteuropa zu sein. Dafür steht auch die Auswahl der Preisträger. Die russische Kulturwissenschaftlerin Irina Rastorgujeva, die die Propaganda und Selbsttäuschung ihrer Heimat seziert. Thomas Weilers Übersetzung von Augenzeugenberichten über Verbrechen der Wehrmacht in Belarus. Und der Preis für europäische Verständigung an den belarussischen Exilschriftsteller Alhird Bacharewitsch. Seine Warnungen vor der Wiederkehr des russischen Imperialismus seien im Westen nicht genug gehört worden, klagt er bitter.
Wir dürfen die Freiheit nicht im Namen eines fiktiven Friedens, im Namen von Kompromissen verraten. Es gibt keine demokratischen Imperien. Ein durch Zugeständnisse an die Terroristen im Kreml erreichter Frieden würde bald einen neuen, noch größeren Krieg über Europa bringen.
Eine Art Gegenpol bildet Ole Nymon, 27 Jahre, der aus linker Perspektive erklärt, wieso er gegen die Wehrpflicht ist und niemals für sein Land kämpfen würde. was für Kontroversen sorgt.
Wenn man sich auf Twitter umsieht, wundert man sich, dass ich überhaupt noch lebe. Im echten Leben sieht es dann doch deutlich anders aus. Im Kontakt mit normalen Leuten ist es eine Haltung, die doch salonfähig ist.
Daneben finden weitere Großthemen ihren Platz auf der Buchmesse. Migrationsgesellschaft, sexuelle Vielfalt, der Aufstieg der extremen Rechten. Wie rechtsextreme Geschichte umdeuten und Begriffe ins Gegenteil verkehren, analysiert der Historiker Volker Weiß. Hitler war kein Kommunist. Diese Klarstellung scheint ihm heute notwendig. Rechte Verlage spielen in diesem Jahr dagegen keine Rolle. Die Szene will im Herbst eine eigene Zusammenkunft veranstalten in Halle. Für Weiß eine gute Entwicklung.
Die sollen ihr eigenes Süppchen kochen, um ihr eigenes Lagerfeuer tanzen.
Dass auch der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek durch die Messehallen in Leipzig wandelt, blieb bisher nur eine Randnotiz.
Alexander Moritz über die Leipziger Buchmesse und Schreiben im Krieg. Der Krieg ist auch im Werk von Josef Beuys häufig präsent und er ist eingeschrieben in seine Biografie. Beuys meldete sich freiwillig zur Armee, verpflichtete sich für eine sehr lange Zeit und erzählte dann nach Ende des Krieges, wie er von Krimtataren gerettet und gepflegt wurde. Eine Lüge, wie sich inzwischen herausstellte, ebenso wie er auch die Unwahrheit sagte, als es um seinen Schulabschluss ging, den hatte er ebenso wenig wie ein Studium in Naturwissenschaften. Wie hielt er es mit der Wahrheit oder genauer mit dem Nationalsozialismus? Das erkundet nun das Museum Schloss Meuland. Kurator der Ausstellung Auschwitz und der Zweite Weltkrieg im Werk von Josef Beuys ist Alexander Grünert. Und von ihm wollte ich wissen, immer wieder hat Beuys Auschwitz in seinen Werken thematisiert, sogar einst in den 50er Jahren ein Mahnmal entworfen. War das eine intensive Auseinandersetzung mit dem Krieg?
Er hat sich 1957, 58 an diesem international aufgeschriebenen Wettbewerb für ein Denkmal in Auschwitz-Birkenau beteiligt, weil ihm das ein wirkliches Anliegen war. Von diesem Moment an, von den Jahren 57, 58 an, durchzieht die Auseinandersetzung mit Auschwitz als Synonym für die massenhafte Vernichtung in der Zeit des Nationalsozialismus komplett sein ganzes Werk.
Kritikerinnen, Forscherinnen, die sind ja sehr gespalten, wenn es darum geht, ihn einzuordnen. Die einen behaupten, er war Nazi, er hat sein rechtes Gedankengut nie abgelegt, sich noch in den 70er Jahren mit ehemaligen NS-Anhängern getroffen. Andere attestieren ihm auf jeden Fall völkisches Denken, eine große Nähe zu den etwas dunklen Seiten der anthroposophischen Gedanken von Rudolf Steiner. Bezieht die Ausstellung in diesem Fall Position?
Wir haben ja nicht nur die Ausstellung, wir haben als Ergebnis eines zweijährigen Forschungsvolontariats, das vom ganzen Haus getragen wurde, ja erstmal einen Laborraum eingerichtet. Und da hat die Forschungsvolontärin Angela Steffen auch mit Dingen, die Sie gerade erwähnt haben, wie stand er denn ganz konkret als Schüler, Jugendlicher in der Zeit des Nationalsozialismus zu dieser Zeit? Damit hat sie sich beschäftigt und dann die Brücke zur Kunst geschlagen, während die Ausstellung auf der anderen Seite vor allen Dingen seine ästhetische Auseinandersetzung im Kunstwerk betrachtet.
Also er hat ja schon früh im Grunde genommen eine Bildsprache gefunden für die Gräuel, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind. Hat er damit vielleicht auch der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten, den sie damals nicht sehen wollte?
Die Kritik und die Polemik, und das hat auch dieser Laborraum, den wir geschaffen haben, herausgearbeitet. Da haben wir insgesamt 19 Interviews, unter anderem mit Forschenden in ganz Deutschland und der Schweiz. Wir haben die alle dazu befragt. Da sieht man die ganze Polemik, die sich auf die Person und die Kunst von Beuys bezieht. Das liegt natürlich daran, dass Kunst sehr eindeutig sein kann. Es kann plakative, eindeutige Stellungnahmen in der Kunst auch zu politischen Themen geben. Aber das ist nicht zwingend so. Und Beuys hat eine Form der Stellungnahme gefunden, die man verstehen und genauso auch missverstehen kann. Aber was man festhalten kann, wenn man sich die Werke anschaut, die er geschaffen hat, um es mal ganz platt zu sagen, die sind sowas von fern. Das Menschenbild, was er da entwirft von Anfang an, steht dem, was die Nationalsozialisten als Menschenbild entworfen haben, so etwas von fern, dass eigentlich eindeutig klar ist, auf welcher Seite, wenn Sie es so einfach haben wollen, Beuys stand. Und das ist nicht die Seite des nationalsozialistisch-faschistischen Weltbildes und Menschenbildes gewesen.
Heißt das, in Ihren Augen haben alle, die das in den letzten Jahren behauptet oder angedeutet haben, Unrecht?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es da so eine eindeutige Verurteilung gibt. Es gibt natürlich, also Sie haben es ja eingangs zitiert, es gibt Äußerungen von Beuys zu Schulbüchern in der Zeit des Nationalsozialismus, die ja, gelinde gesagt, zweideutig sind. Also er ist da als gerade in seinen sprachlichen Äußerungen, wenn man ihn gefragt hat, hat nicht immer die nötige Distanzierung und Bewusstheit gehabt, die man sich wünschen würde. Trotzdem, und das bleibt auch das Ergebnis dieser Ausstellung und der Auseinandersetzung mit diesem Thema in unserem Museum, er ist kein eingefleischter Nazi, ganz im Gegenteil, weder als junger Mann und schon gar nicht später kein Neonazi gewesen. Und was seine Kunst angeht, ist seine Positionierung ziemlich eindeutig gegen all das gerichtet, wofür die Nationalsozialisten standen. Aber natürlich, es ist schmerzlich zu vermissen zum Beispiel, dass er die von den Nationalsozialisten am meisten verfolgte Gruppe der Juden nie explizit in seinen Werken adressiert hat, sondern es ist immer das allgemeine Gräuel, die allgemeine Katastrophe von nationalsozialistischer Vernichtung, die er adressiert. Und das kann man und muss man sehen und weiter betrachten. Und natürlich haben Sie recht, sein Weltbild ist auch eingebettet in einen anthroposophischen von auch Steiner und eine durchaus auch konservative Welthaltung zurückführbaren geistigen Grund. Das macht ihn nicht zum Nazi, das macht ihn auf keinen Fall zum Nazi, aber natürlich stellt es ihn auch nicht frei von jeder Diskussion und nicht von Kritik.
Alexander Grünert, Kurator der Ausstellung Beuys und der Nationalsozialismus, zu sehen im Museum Schloss Meuland. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert und sie beginnen mit deutschen Reaktionen auf den Kulturkampf von US-Präsident Trump mit mehreren Museen.
Als Deutschlands größte Kultureinrichtung hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Pläne Donald Trumps, die in Richtung Neuinterpretation der amerikanischen Geschichte gehen, kritisiert. Stiftungspräsident Hermann Parzinger und die designierte Nachfolgerin Marion Ackermann schreiben wörtlich: Nach dem Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit greift der amerikanische Präsident nun die unabhängigen Museen an. In freien Gesellschaften führen wir Diskurse, handeln die Dinge aus, aber lassen nicht zu, dass per Dekret bestimmt wird, was gedacht und gezeigt wird. Parzinger und Ackermann betonten ihre Solidarität besonders mit den Partnern des Smithsonian. Man werde die Kooperation fortsetzen, gerade jetzt. Trump hatte kritisiert, dass Museen des Smithsonian in den vergangenen Jahren unter den Einfluss einer spalterischen, auf ethnische Zugehörigkeit ausgerichteten Ideologie geraten seien. Er gab New York seinen Turm und den Bahnhof zurück, der Architekt David Childs. Laut New York Times ist er vorgestern im Alter von 83 Jahren gestorben. Woran man sich erinnert? Vor gut 10 Jahren wurde das mit 541 Metern höchste Gebäude Amerikas eröffnet, das One World Trade Center. Vorangegangen waren erst eine Kooperation und dann in der Umsetzungsphase ein Streit Childs mit dem Fachkollegen, dem Baukünstler Daniel Liebeskind. Der hatte eigentlich den Wettbewerb für den Wiederaufbau an der Stelle der 2001 zerstörten Türme gewonnen. Er brauchte aber die Architekturfabrik Childs, die große Routine im Hochhausbau hat. Im Ergebnis dominiert jetzt nach vielen Änderungen Childs Bürogebäude die Skyline an der Südspitze Manhattans, ohne den Betrachter wirklich zu beeindrucken. Auch das Time Warner Center und das One Worldwide Plaza in New York sowie der neue Bahnhof sind Bauten der Firma Childs. Die deutschen Musikhochschulen protestieren gegen die geplante GEMA-Reform, weil die große Folgen für Komponisten und Komponistinnen haben soll. Mitte Mai will die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte ihren Mitgliedern vorschlagen, die Unterscheidung zwischen ernster und Unterhaltungsmusik aufzugeben. Die Rektorenkonferenz fordert heute in einem offenen Brief an GEMA-Vorstand und Aufsichtsrat mehr Zeit für Diskussionen. Bislang haben in dem Solidaritätsprinzip Lizenzeinnahmen U-Musik-Tantiemen für E-Musik querfinanziert. Was soll sich ändern, wenn bald nur noch die Werknutzung und nicht mehr das Werk zählt?
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, vielen Dank. Und in den Informationen am Abend geht es unter anderem um den Stand der Koalitionsverhandlungen und US-Vizepräsident Vance besuchte Grönland. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.